Rick und Amy. Vietnamkrieg versus TikTok.
Ja, ich bin Amy, 22 Jahre alt, Teil von Gen Z, also absolut Digital Native. Bin jeden Tag auf Social Media unterwegs, liebe Star-Content mir anzuschauen, wach damit jeden Morgen auf. Wer bist du?
Das frage ich mir auch fast jeden Morgen. Ich bin der alte Ami, so alt wie ein Baum, also Jahrgang 1947. Und bin ein bisschen in Internet und das Digital World eingestiegen, aber kenne mich so gut wie gar nicht aus. Und versuche gechillt durch das Leben zu gehen mit den letzten paar Jahren, die ich habe.
Zwischen uns liegt ein halbes Jahrhundert und
mindestens.
Wir, ja, und trotzdem waren wir beide 20 und genau darum geht's in diesem Podcast. Und heute thematisieren wir
Generationsrausch. High on Life.
Ja, also es geht so um Drogenkonsum. Da hast du ja ein paar Erfahrungen mitgemacht. Bin ich gespannt.
Ja, kann man sagen. Ich habe ein bisschen Erfahrung damit gemacht.
Dann starten wir rein wieder mit einer Schnellfragerunde.
Ah, okay.
Alright, Rick. Mit welchem Getränk hattest du deinen ersten Absturz?
Wein. Thunderbird Wine.
Wow.
Es war 50 Cent für Gallon damals, glaube ich. Crazy. Also ich war so, ich konnte nicht mehr stehen. Es war gleichzeitig so geil, ich habe gesagt, das muss man wieder machen. Der Anfang von meinen ganzen Problemen.
Wein ist aber auch ein krasses Absturzgetränk, das ist true.
Was für eine?
Wein, finde ich. Hast du schnell, den merkst du direkt und dann, ja.
Und dir?
Bei mir war es, ich glaube, Cuba Libre, glaube ich.
Cuba Libre?
Ja, ich kann, erstmal kann ich gar nichts ab. Und das war so, meine Freundin von mir, die war älter und die hat Geburtstag gefeiert. Und ich war halt noch so ein paar Jahre jünger, wollte aber ein bisschen dazugehören, hab dann halt mir von irgendwem was mixen. Ich so, ja, mach mir irgendwas. Ich glaube, es war Cuba Libre und ja.
Wie alt warst du?
Oh, ich war Ende 13.
Ach, geil. Also
ja, saugeil.
Frühanfänge. Also starte früh und dann...
Ich habe dann aber ein Jahr lang keinen Alkohol mehr angefasst und komplett ignoriert.
Ich bin, also ich finde es super, wenn Leute Dinge ausprobieren und schnell merken, das war scheiße.
Ja, habe ich auf jeden Fall. War nicht so lustig. Wie alt warst du?
13, ja, 12, 13 Jahre alt, glaube ich.
Ja, willkommen im Club. Und welche Droge hast du als erstes genommen?
Wir zählen nicht, wenn du krank bist. Also nur Partydrogen.
Partydrogen.
Ja, Marijuana. Kiffen. Erstmal, ja. Und dir?
Ich habe halt echt nicht so, also ich habe eigentlich gar nichts am Hut mit so Drogen. Ich habe einmal an einem Joint gezogen, aber nur einmal. Ich habe nichts gemerkt davon und ja. Also auch Kiffen, I guess, aber nicht wirklich, weil ich habe es nicht gemerkt oder irgendwas. Und ich hatte auch, danach dachte ich mir so, nee, ich habe eigentlich nicht so Bock drauf.
Also, ja, für 50 Jahre musstest du, um dazugehören, auch noch high sein.
Ja.
Ist so.
Ja, heute auch noch ein großes Thema, so Dazugehörigkeit. Also ich habe mich mit so ein paar Leuten in meinem Umfeld unterhalten, wo ich weiß, dass die schon auch Drogen manchmal nehmen und damit zu tun haben.
Oh mein Gott.
Und die meinten halt auch so, dass ein Punkt, warum das viele machen heutzutage, weil es wird ja auch wieder immer größer, so ein Zugehörigkeitsgefühl ist und so ein bisschen Gruppenzwang.
Als ich mich erinnern kann in meine dunkle Vergangenheit, dass diese Gruppenzugehörigkeit-Gefühl gab es ja immer. Wir haben alle Basketball gespielt, wir haben alle dies oder das gemacht.
In jedem Feld so, ja.
Genau.
True. Wie ging es denn bei dir los, sodass du angefangen hast, Drogen auszuprobieren, zu nehmen?
Also, los, richtig los in Thailand, weil es ja überall war und total billig. Ne? Wir haben ja, du hast ja immer einen Mama-San gehabt, die deine Sachen in Ordnung gebracht hat. Uniform und Stiefel und überhaupt, was gemacht werden muss. Und die kamen jeden Tag auf den Kaserne mit deinen Wäsche und mit so einer kleinen Korb.
Ja.
Und die würde dir dann 2 oder 3 Tri-Sticks mitbringen, wenn du sie sagst, hey, Mama-san, kannst du mir mal morgen, ne, 3 mitbringen? Und so hast du immer rumzuliegen bei dir. Du könntest sogar nicht nur die Tri-Sticks, sondern du könntest nackgemachten Marlboro-Schachtel mit nur Shit drinne.
Okay.
Und also, es sieht aus wie Marlboros.
Diese Tri-Sticks, was waren das? Was war das genau?
Ja, im besten Fall war es ja Marijuana oder Hash. Okay. Also etwa so lang wie ein gutes Zigar, aber kein Papier rum, nur ein Stick. Na?
Okay.
Und im schlimmsten Fall war auch Heroin drin.
Mhm.
Ich war praktisch der Versuchskaninchen für meine Clique. Lass Rick das erstmal. Aber wenn ich nicht krank werde, okay, wir können das schon mal.
Ach, crazy. Habt ihr das einfach so bekommen mal? Habt ihr es angefragt? Oder und warum habt ihr es angefragt? So, dass ihr diese
um high zu sein.
Einfach um also, high zu sein. Aber hatte das aber so einen Grund?
Aber es kostete
oder
nicht. Es gehörte dazu. Mhm. Also du bist in Southeast Asia, also in Südostasien. Ja. Ich meine, es ist nicht so, das ist Internet und Videogames und alle. Was solltest du denn sonst noch machen? Du könntest ja, ne?
Also es war so eine Beschäftigung auch.
Auch noch. Es war viel mehr ein Teil von der Alltag.
Mhm.
Und auch deswegen nicht so ganz Besonderes. Magst du ja.
Ich wollte gerade sagen, dann klingt nicht so, als wäre das so ein großes Ding gewesen oder was Besonderes.
Nee.
Also war das für dich so wie für viele heutzutage so Rauchen? Keine Ahnung. Ist halt einfach so auch akzeptiert gesellschaftlich, machen viele.
Also nicht mal die Chefs. Ich meine, ich war ein junger Soldat. Also das hat ja keiner interessiert, ob wir high waren abends oder nicht. Auf der Arbeit schon,
ja.
Aber gehörte dazu. Das ist, kannst du dir ja gar nicht vorstellen heutzutage. Aber das ist auch schon mal 17, 18, 90, so, das ist ja 50 Jahre her.
Wie lange hast du das so gemacht?
Bis 1981.
Wie viele Jahre waren das dann insgesamt?
Oh, scheiße. Ich weiß nicht, weil ich ja weiß nicht ganz genau, welche Jahre ich angefangen habe. War bestimmt 70, 71, wo ich richtig drin war. Davor habe ich ja ausprobiert. Ich war in Texas stationiert. Da könntest du immer was kaufen in Mexiko. Das war ja auch kein Thema. Aber so richtig dabei. Ja, 10 Jahre, bevor ich ja ausgebrannt war. Also das war wirklich am Ende, so Anfang der 80er Jahre, war sehr, sehr heavy. Weil dann war ich hier in diesen Musikszene in Berlin drin.
Ja.
Die waren alle high, immer.
Ach,
immer.
Crazy.
Ja.
Wie sah dann so dein Alltag damit aus?
Du setzt voraus, dass es was Besonderes ist.
Safe.
Aber für mich, ja, aber es war nicht besonders. Das heißt, das ist ein ganz normaler Tag. Du stehst auf, in den Frühstück, in Arbeit und ach, gibt es da ein bisschen Shit? Ja, but why not? Okay. Ich war eine Zeit lang in einer deutschen Rockband und wir waren auf Tournee und die war es natürlich ganz anders.
Ja, glaube ich.
Weil bis zum Abend, als wir aufgetreten waren, waren wir alle high ohne Ende. Also.
Was habt ihr da so genommen?
Alles, was es gab.
Alles,
also,
was es gab.
Wenn du ein Rockband bist, du wirst ja abgeholt am Ort und da hatten die Platten Vertreter alles. Was brauchst du, was willst du, wie sieht's aus? Und du musst es nur sagen, was du wolltest. Und wir haben ganz große Gigs. Also wir haben richtig Palais in Paris, Marquis Club in London, Paradiso Club in Amsterdam und nochmal 30 Dinge in Deutschland und der Schweiz. Also wir waren richtig heftig unterwegs. Es war eine sehr bekannte Band und ich habe das Glück gehabt, dass ich mitmachen durfte. I had a lot of fun.
Also war, hast du es gemacht, weil es so Spaß gemacht hat? Was hat es denn so mit dir gemacht, dass du so den Reiz darin gesehen hast?
Also ganz ehrlich, meine Erfahrung
ist,
dass Leute, die das machen, in der Menge, dass ich das gemacht habe, sind Leute, die mit sich selber nicht zufrieden sind. Und so, die Welt ist dann in Ordnung, wenn du high bist. Also wenn du nicht high bist, fängst du an, über die ganzen Scheiße nachzudenken, dass du einfach nicht, du akzeptierst nicht, wer du bist und wie du bist.
Also ganz hier so persönlicher Struggle, nicht mit sich zufrieden.
Ja, nicht mal ein Struggle, weißt du, das ist so für mich klassisch Gen, what are you, Gen
X? Gen Z.
Gen Z. Also alles ist ein Kampf oder ein Struggle oder hey, Alter. Also nein, es war nur da, damit hast du gelebt. Du bist ja nicht, du siehst nicht aus wie Richard Gere. Du wirst ja auch niemals dies oder das, du bist, wie du bist. So, du musst einen Punkt haben, wo du das akzeptierst, eigentlich. Ein normaler Mensch tut das auch irgendwann mal. Realität
ja.
Kommt vielleicht in den Teenage-Jahren irgendwann mal und sagst, ich bin, wie ich bin. Aber bei mir war das nicht so, weil ich wollte immer irgendjemand anders werden. Deswegen bin ich Disc-Jockey geworden.
Ja.
Da kannst du jemand anders werden on the radio.
Aber so, wenn du sagst, man hat es akzeptiert, heißt es dann, dass man sich einfach damit abgefunden hat?
Nee, das ist ein Teil von der Alltag. Es ist wie wenn du einen Hund hast. Ich muss mit denen Gassi gehen.
Meinst du, das ist so ein guter Weg, damit einfach klarzukommen? Oder meinst du, es gibt einen Weg irgendwie zu dem Punkt zu kommen, dass man es nicht nur akzeptiert, sondern irgendwann denkt, ey, das ist total fein, dass ich nicht aussehe wie jetzt bei mir, keine Ahnung, Jennifer Aniston oder so, als sie in meinem Alter war, sondern dass ich halt ich bin und so weiter.
Die beste Erklärung, die ich je gesehen habe, war ein Interview mit Stevie Nicks, die von Fleetwood Mac. Die ja auch irgendwann mal Ende der 80er Jahre gesagt hat, das war's denn schon. Und in diesem Interview haben sie gesagt, hey, du trittst immer auf gegen Drogen. Nachdem du alles reingepfiffen hast, was es gegeben hat, willst du jetzt, dass die andere nicht. Und sie hat was gesagt, der so true ist. Sie sagte, ich sag alle Leute, die sollen damit nicht anfangen, weil Ja zu sagen, ist ganz einfach. Was schwierig ist, ist Nein zu sagen. Aber wenn du mit die Scheiße einmal anfängst, kommt ein Tag, garantiert, wo du Nein sagen musst. Und für viele Leute ist es unmöglich. Und sie hat so recht gehabt, weil ich garantiere ich dir, jeder, der irgendwann mal zu viel gemacht hat und dann aufgehört hat, hat eine lange Zeit mit sich erstmal gerungen, jetzt musst du aufhören mit die Scheiße.
Haben es Frauen bei euch auch gemacht?
Logo!
Okay, und bei denen war das auch so, jo, wir haben Bock, Kontrolle zu verlieren, gar kein Thema. Also die haben sich darüber nicht so Gedanken gemacht, wie jetzt heutzutage.
Ja, ich kann ja nicht ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung.
Aus deiner Erfahrung, ja.
Ja, und bei uns haben die Weiber mitgemacht wie die Kerle. Also das war, ich habe das Gefühl, wenn ich lese, man will das so darstellen, als ob alles so getrennt war. War nicht so. Also ich kenne die 60er, 70er Jahre, dass alles akzeptiert wird. Also,
das ist nicht so erlebt, also mitbekommen direkt. Ja.
Ich hab erlebt, in den Mitte der 60er Jahre war ich ja in Mississippi und Alabama, das sind südliche Staaten in den USA, wo ich in Kneipen mit meinen Kumpels, die schwarz waren, nicht trinken durften. Also, erlebt schon.
Ja.
Aber es hat ja auch zum Teil damit zu tun gehabt, was du für eine einen Kreis hast. Ne? Mit wem hängst du rum und alles. Und ich war immer
in einem sehr offenen Kreis unterwegs.
Naja, GIs sind GIs. Du lernst ganz schnell, dass du auf deine Kameraden verlassen müssen können. Und dann ist es dir wirklich arschegal, ob die schwarz, grün, gelb, Weiber, das ist alles im einer. Und ich fand es super. Ich fand das vielleicht nicht immer so super, als ich da durch musste. Aber im Nachhinein sage ich, was kein besserer Weg, alles zu akzeptieren. Na, zu sagen, ja, wir sind hier. Und so war es in Berlin, als ich ankam. Alle cool.
Alle cool.
Ja, eigentlich schon. Es gab immer Ausrutscher irgendwo. Aber grundsätzlich, das hat mir sehr beeindruckt über Berlin, dass diese Stadt damals alles akzeptiert hat.
Du hast ja vorhin schon den Tag, also erwähnt, dass es den Tag gibt irgendwann, wo man Nein sagen muss.
Ja.
Der kam ja auch für dich in Berlin hier. Magst du davon mal näher erzählen?
Naja, es war mir klar, dass ich nicht weiter könnte. Also da, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ne? Mhm. So, irgendwann mal habe ich gesagt, ich kann so nicht mehr leben. Und bin dann zu meinem Chef.
Darf ich kurz zwischenfragen, was waren so Punkte, wo du gemerkt hast, jetzt ist Schluss, so geht's nicht weiter?
Ja, das ist ein schleichender
Prozess.
Ja, genau. Irgendwann mal ist dir klar, du bist wahnsinnig. Was solltest du hier machen? Also wie soll es denn weitergehen? Ich habe das Glück gehabt, dass mein Chef, ein amerikanischer Army-Major, war ein Infanterie-Soldat in Vietnam.
Mhm.
Und ich wusste, dass ich mit ihm reden könnte. Und ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, Sir, er hat gesagt, kein Thema. Wir schleppen dich hin zum Krankenhaus und die würden mit dir fertig werden. Und ich würde den nicht vergessen, der Typ, der hat selber eine Familie und den ganzen AFN zu betreuen, Radio und Fernsehen. Und trotzdem, ich war 3 Monate in diesem Austrocknungssystem. Jeden Tag kam er mit meinem Brief an und hat Lunch mit mir gehabt. Jeden Tag. Das war
sehr beeindruckend.
Ich war total. Ich bin noch im Kontakt mit ihm, sag ihm immer wieder, dass es ihm, Sir, du hast mein Leben gerettet. Also, dass der hat sich um alles gekümmert, ne? Hat gesagt, mach dir keinen Kopf. Alles wird da sein, wenn du zurückkommst, weil du hast natürlich Angst, Scheiße, was machen sie jetzt mit mir?
Was haben sie denn mit dir gemacht?
Erstmal austrocknen lassen.
Ja.
Du dürftest, die haben ja auch Drogen, die du nehmen könntest. Und ich habe gesagt, hey, das ist der Grund, wieso ich hier bin. Ich will die Scheiße nicht. Ich mag das ohne alles.
Mhm.
Und dann haben sie also sehr viel Gespräche mit ehemaligen Abhängigen.
Ja.
Die dann erzählt hat, wie das war und wie sie rausgekommen sind und alles. Die haben uns viele Wege beigebracht, dass du mit deinen Problemen loswerden kannst.
Was für Wege haben die da so den nahe gebracht?
Also sind 1000 Dinge. Ne? Ich gebe dir ein Beispiel.
Gib ein Beispiel, ja.
Also viele Leute, wenn sie Drogen nehmen, haben Probleme, schlafen gehen zu können.
Mhm.
Weil du denkst über alles nach und so. Und so, wir haben eine Übung gehabt. Die haben gesagt, du liegst da, du stellst dir mal vor in deinen Kopf, du hast eine Holzbox. Ne?
Ja.
Und das Problem, die du gerade hast, der dich fertig macht, steckst du in diesen Box, Klappe drauf,
ja,
und vergiss es.
Und das hat funktioniert?
Ja, du musst es üben. Ne? Es ist wie alles andere. Es sagt, oh ja, fine, no problem, ich mach das schon.
Ja.
Ich mach das heute noch. Wenn irgendjemand mich ärgert, und das kommt immer wieder vor, wenn du mit People zu tun hast, dann stecke ich das in den Box und klappe drauf und vergesse es. Also
ich hatte auch, das ist so ein bisschen wie autogenes Training, das hatte ich mal, weil ich früher so, als ich kleiner war, krasse so Angstzustände hatte nachts.
Du bist kleiner früher?
Ja, ich war immer noch kleiner. Nee, aber da bin ich zum autogenen Training dann gegangen, um so ein bisschen, ja, einen Weg zu finden, wie ich mich beruhigen kann, wenn ich so diese Panikattacken kriege.
Ja.
Und da war das auch so, dass man sie, ja, keine Ahnung, Wege zum Beispiel so, ich bin ruhig, ganz ruhig, sich das so einreden. Und dann wird man wirklich so entspannter. Und das hat mir auch super geholfen, um dann so in Schlaf zu finden.
Ich glaube, dass solche Leute, die das können, sind starke Leute.
Mhm.
Weil du musst da durch. Und
ja.
Zum Weihnachten 1981 war ja die 3 Monate um und haben sie mir rausgelassen.
3 Monate. Was ging dir so während der Zeit durch den Kopf? So was gab es da irgendwie so Phasen, die du jetzt nachträglich so erkennst, durch die du gegangen bist?
Der Hauptding in meinem Kopf war, du hast jetzt die Chance, von der ganzen Scheiße loszukommen.
Und wolltest du auch unbedingt?
Ich wollte das unbedingt, ja. Also, aber es ist schwierig. Also das ist,
glaube ich,
ab und zu mal heute noch, denke ich. Es ist, aber ich weiß, dass ich das nicht kann.
Mhm.
Und so tue ich das nicht. Aber wenn ich könnte, würde ich morgen mir einen Kasten Bier holen, würde ich die Sau wieder rauslassen. Also ich weiß ganz genau, aber mein vernünftiger Teil von meinem Kopf sagt mir, nee, das kannst du nicht.
Weil das Gefühl so nice war oder warum?
Es ist wie ein Science-Fiction-Film, wo wie ein MCU, wo es daneben so ein Parallel-Universum gibt.
Ja.
Und da bist du nicht Steve Rogers, sondern Captain America.
Okay.
Ja, ein normaler Tag bin ich Steve Rogers. An diesem Parallel-Universum, da bin ich Captain America. Da musst du schon mal aufpassen. Also das ist so gut, wie ich da für irgendjemanden in deinen jungen Jahren erklären könnte. Aber es gibt dafür eine Rechnung, die musst du bezahlen.
Ja.
Jetzt haben wir ganz viel über meine Lieblingsdrogen. Ja. Will ich von dir wissen, was deine Lieblingsdrogen oder in deiner Generation, du bist hier.
Ja, also ich nehme gar keine Drogen oder so. Also Alkohol ist so das Einzige, was ich wirklich konsumiere, auch regelmäßig meinetwegen. aber was ich so mitkriege, ist viel Gras auf jeden Fall, wurde ja auch gerade legalisiert. Und Koks, glaube ich, ist immer größer, vor allem auch wegen dieser Technokultur und einfach, weil du ein längeres Durchhaltevermögen hast auf Partys und das viele nice finden. Die können dann durchziehen, sich einen nicen Arm machen. I don't know, ich nehme es nicht, ich verstehe es, ich kann es nicht so krass nachvollziehen, aber das höre ich so von Bekannten, dass sie das dann nehmen, einfach weil sie noch länger durchhalten wollen, weil sie noch nicht Lust haben, so müde zu sein, nach Hause zu gehen und auch natürlich, um es so mitzumachen, weil man halt mitkriegt, wenn du da unterwegs bist, wenn du in einen Techno-Club gehst oder so, dass ganz viele halt high sind. Und wenn du als einzige Person nicht high bist, glaube ich, dass da so ein bisschen so dieser Zwang entsteht oder du dich selbst dazu bringst, dann auch Teil davon zu sein.
Naja, ich kenne ein paar junge Leute außer dir. Eine junge Frau, die ist zwar young, die ist ja schon in ihren 20er Jahre. Und die haben eine Clique von Weiber, die immer zu den Techno-Partys und alles zusammengehen.
Ja.
Und kein Drogen nehmen. Die haben für sich, da sind ja 7, 8 für mich junge Mädels.
Mhm.
Und die machen Party.
So ja, ist cool. Es.
Ja, aber so ist diesen Zwang nicht da.
Ja, weil sie sind zu dritt. Sie haben gesagt, ey.
Ey, zu siebten oder so. Ja, sind viel, also eine Pulp.
Ja, wenn man halt seine Gruppe hat, aber wenn man so als einzige Person, du gehst mit einer Gruppe, aber weißt, ja, die werden auch alle entweder koksen oder irgendwas anderes zu sich nehmen. Und du bist die einzige Person, die sich eigentlich vorgenommen hat, nüchtern zu bleiben oder von Drogen Abstand zu halten, ist, glaube ich, schwierig. Aber es ist gut, wenn man einfach so zwei Personen noch um sich hat, die einen da so ein bisschen supporten und genau das so gleich sehen wie du. Du hast ja auch erzählt, ihr habt viel gefeiert früher und so weiter. Warum, was war so der Reiz für euch dabei? Warum seid ihr losgezogen, in einen Club gegangen oder irgendwas ähnliches?
Schau mal, du hast eine 1000 Dinge, die du machen könntest jeden Abend.
Hm?
Du könntest Videogames spielen, du könntest Internet durchforschen, du könntest ja chatten, du könntest ja 1000 heutzutage, wenn du willst, 1000 Dinge machen.
Ja.
Berlin, 70er Jahre, was solltest du denn machen? Alle gingen in der Diskothek.
Hm.
Also hier in Berlin waren 5, 6 Plattenfirmen, die haben ja ihre Leute immer live in der Diskothek gemacht. Hab ja selber einmal in der Woche Platten aufgelegt in einem Club am Kudamm.
Ja.
Hey, es war Partytime. Das, was man macht, weil es ja keine Alternative gab.
Wie oft warst du dann in der Woche feiern?
Täglich.
Täglich? Also, crazy.
Also jeden Mittwoch habe ich bei Joe am Kudamm, kannst du gar nicht kennen.
Nee.
Die gibt es ja gar nicht mehr. Habe ich Platten aufgelegt. Eine von den ersten Disco-Disc-Jockeys in Berlin. Und natürlich kannte ich denn auch noch jede.
Ja.
Und die anderen in die Kneipen kannten mich aus den Rockband, also Spliff Radio Show. Und wer mich entweder da oder da nicht kannte, kannten mich von AFN, wo ich die Sendung jeden Tag gemacht habe. So, du hast ja nie für irgendwas bezahlt. Also,
Bombe.
Nie, Ja, Bombe, es war geil. Also irgendjemand, Police tritt auf in Kant-Kino, hab nie ein Bier da bezahlt oder irgendwas und dann gehst du mal hin. Es war ein Traum. Es
ja, hätte ich auch gern.
Ja, das ist genau, wie du es gesagt hast. Das war das Leben, wovon jeder träumt. Und wenn du gut genug bist, das nicht so in die über, dass du nicht ausnutzt, ne?
Mhm.
Es ist wirklich geil.
Glaube ich.
Aber wir hatten sogar einen Tisch in Big Eden für die AFN-Disc-Jockeys. Kennst du Big Eden?
Nee.
Du bist auch schon wieder zu klein. Also Ralph Eden hat eine weltbekannten Diskothek am Kudamm.
Ach so, okay. Und da wart ihr viel?
Ja, weil wir hatten einen Tisch.
Ach
also
so,
für die AFN-Disc-Jockeys. So, du könntest ja nochmal. Du kennst Ralph Eden nicht?
Nee.
Mein Gott, ich bin so alt. Das ist, als Radio noch wichtig war. Du musst dir mal vorstellen, in Berlin, wo es nur einen Sender gibt, der 24 Stunden am Tag Rock- oder Popmusik spielt. Das war AFN. In SFB lief noch Operettes am Morgen. Also, das ist unvorstellbar. Und wir waren wirklich König von Deutschland. Also überall gern gesehen und ja. In Party.
Finde ich mega interessant, weil, wie du ja meintest, so ich kann ja nur so von mir reden, aber bei mir in der Generation ist es ja auch so, wir gehen wirklich feiern, weil wir Bock haben zu dancen, weil wir Lust haben, einfach so einen nicen Abend mit Freunden oder so zu haben und ja wirklich halt die Tanzfläche zu nutzen und so weiter. Und wenn wir es halt nicht fühlen, wenn wir nicht so Bock auf Tanzen haben, dann gehen wir höchstens noch in eine Bar, um ein bisschen zu quatschen. Oder wir entscheiden uns halt, hey, wir gucken einen Film, haben ja mehr als genug Angebot mittlerweile, auf das wir so jederzeit von zu Hause zugreifen können. Ist schon anders gewesen auf jeden Fall. Aber es klingt trotzdem, also ultra spannend, was du
erzählst. Es war ultra geil,
ja,
also keine Frage.
Eigentlich
aber wenn du fragst, wieso habt ihr das gemacht, der einfache Antwort ist, es gab nichts anderes.
Mhm. Was hast du gemacht an Tagen, wo du nicht feiern warst?
Wow. Ich überlege, wenn ein da war. Also grundsätzlich.
Warst immer unterwegs?
Ja, also ich habe zwei, drei Stammkneipen am Kudamm, wo ich ja viele andere. Zu der Zeitpunkt, der alte Mann erzählt wieder. Also in Berlin gab es 5 oder 6 Plattenfirmen.
Ja.
Und 70er Jahre war Disco-Musik drinne. Gab es aber kein Computer.
Mhm.
Das heißt, die würden 10, 12, 13 Stunden am Tag Disco-Songs aufnehmen, mit aber Musiker. Nicht mit einem Computer und nicht irgendjemand, der ein Beat dahinter legt, sondern richtige Musiker. Und
okay.
Die kamen aus der ganzen Welt. Eine ganz viele Pulk an Amerikaner und Kanadier, die dann abends in irgendwelche Clubs, hauptsächlich Quasimodo, der Delphi-Killer, in der Kantstraße, gejammt und mit ihren eigenen Bands Musik gemacht haben.
Cool.
Es war sehr geil.
Ja.
In der Quasimodo-Club gab es hinten, auch in der Quas habe ich nie ein Bier bezahlt, gab es hinten Billardtische.
Mhm.
Und da haben die Amis und die Kanadier jeden Abend dort getroffen, bisschen Billards gespielt, Bier getrunken, Musik auf die Bühne. Eine Karte kostete damals 12 Mark, das weiß ich noch. In da könntest du Santana sehen, du könntest du... Also
dann hattet ihr auch immer so andere Musik, oder, am Start? Weil mich nervt zum Beispiel zurzeit übel diese ganzen typischen so Mainstream-Club-Hymnen, die laufen seit ich 16 bin, auf jeder Party, in jedem Club. Und ich bin so an einem Punkt, ich kann die nicht mehr hören. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Songs, aber die kommen immer wieder und immer wieder. Das ist immer das Gleiche. Hattet ihr denn da voll Abwechslung, oder nicht?
Der Typ, Giorgio, der lebt noch. Ich glaube, sein Sohn hat den Laden jetzt. Heißt es noch Quasimodo Club? Glaube, ja. Also Delphi Keller, gleich neben der Theater des Westens in Keller. Sein Ding war, jeden Abend was Neues. So, Montagabend hat er ein Jazzband.
Mhm.
Dienstagabend gibt es einen Clown aus Amsterdam.
Ja.
an der Mittwoch kommt irgendein Musiker aus Visigbo, aber jeden Abend war was anderes. Und es war sehr, nice. Es war so super cool. Geil und es war bezahlbar. Wirklich 12 Mark kostet meistens ein Eintritt. Und er hat das extra so, diese abwechslungsreiche Angebot bekommen oder auf den Bühne gegeben.
Ja.
Und der coolste war, jeden Abend, als die fertig waren, gab es diese Jam-Sessions. Von all diese Musiker, die in Berlin tagelang nur noch der nächste Boney M. Song einspielen musste. Es war, also für Musiker war es super geil.
Ich muss, wenn ich mir das vorstelle, so jeden Tag feiern zu gehen, ich wäre tot am Ende der Woche. Ich würde da gar nicht klarkommen. Ich bräuchte erstmal so 3 Wochen eine Regenerationsphase. Wie habt ihr das damals gemacht?
Haben wir nicht, weil weitermachen.
Also einfach Konterbier und weiter geht's, oder wie?
Ja, genau. Also ich merke schon, dass es anders ist. Ich habe selber Kinder und Enkelkinder, dass es eine ganz andere Welt ist. Aber es gibt keinen Grund, jeden Tag zu machen. Weil du kannst ja wirklich sagen, okay, jetzt spiele ich Doom heute Abend. Oder der neue Visigbot. Also da gibt es Dinge, die du magst, ohne dass du ins Kneipe gehen musst. Ne?
Ja. Und aber da hast du ja dann auch schon keine Drogen mehr genommen, oder?
Logo!
Achso, das war noch die Zeit, okay, das war ja. Noch die Zeit, wo du auch also Drogen war, und alles genommen hast.
Ja, genau.
Okay.
Bisschen.
Und als du.
Na, 70er Jahre, Anfang der 80er, ja, so.
Und nach deinem Entzug war es dann vorbei, so diese Party, dieser Party-Lifestyle?
Diese Party-Lifestyle, ja. Mhm. Aber da ich immer noch Disc-Jockey war und bin und Musiker zum Teil, habe ich nicht aufgehört. Nicht so oft.
Aber immer noch.
Nicht so besoffen da.
Mhm.
Und also später bin ich Programmchef geworden bei ein paar Radiosender in Berlin. Und da hatte ich keine Zeit mehr für den Scheiß.
Ja,
aber
dann war Business dran.
Ja, dann war Business dran, genau.
Wenn du an den Tag zurückdenkst, als du das erste Mal so richtig Drogen genommen hast und danach ging es dann halt, wurde es sehr regel, so ein regelmäßiges Ding. Würdest du es heute nochmal tun? Würdest du oder würdest du dir selber so sagen, mach es nicht?
Gute Frage, weil ich denke sehr drüber nach.
Mhm.
Oft sehr drüber nach. Aber ich glaube, ich würde nicht anders machen, weil ich bin, wer ich bin, weil ich die ganzen Scheiße mitgemacht habe. Und so, natürlich denkt man, oh, wenn ich das nicht gemacht habe oder wenn ich diese Mal.
Ja, es hat einen alles so geprägt und jetzt bist du halt die Person, die du bist, wegen der ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast.
Exakt. Und ja, einiges, die ich gemacht habe, war scheiße.
Mhm.
Aber einiges nicht. Offenbar, ich bin hier und ich bin...
That's right.
Ich wollte dir erzählen, weil wir ja mal gesagt haben, dass ich immer noch Kontakt habe mit den Leuten, die ich in der Grundschule war.
Ja.
Da habe ich den Foto von uns beide gepostet auf Facebook, du und ich. Und eine Mädel, die ist ja kein Mädel mehr, die ist ja fast 80, aber die hat mir geschrieben, die hat gesagt, hey, so geil für dich, dass du so viel Spaß noch hast.
Na cool.
Auf deine Arbeit. Das hast du verdient, sagt sie mir. Und ich dachte, wie geil ist das? Noch eine andere hat auch sich gemeldet. Aber das sind Leute, die schon in der 4., 5. Klasse kannten, die jetzt dich kennen.
That's right. Oh, cool. Richtig süß. Ja, das war die Folge, Rick and Amy. Wir haben mal wieder schön uns über unsere Generationsunterschiede unterhalten und dafür gesorgt, dass die sich ein bisschen besser verstehen hier wieder. That's it.
Supi dupi. War super.
Bye.